Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Einmal diejenigen, die heute hier im Gemeindesaal sind, aber auch all diejenigen, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Schön, dass wir weitermachen dürfen nach etwas längerer Pause. Nicht nur Herbstferien, sondern auch Pastor hatte Urlaub, können wir im Buch Daniel weitermachen. Also ein wunderbares Buch, das muss ich auch mal sagen, ganz persönliches Zeugnis. Also die Beschäftigung hat mir ganz besondere Freude bereitet, also ein ganz besonderes Kleinod. Alle Bücher der Bibel sind toll, aber Daniel ganz besonders toll, also wunderbar. Und schön, dass wir da heute in dieses wunderbare Buch noch ein bisschen tiefer einsteigen können und dürfen. Wir werden heute die vorletzte Stunde dieser Einheit haben. Heute wird es gehen über die Engel im Daniel-Buch. Und dazu werden wir das 10. Kapitel betrachten. Und ich habe uns vorweg als Andachttext zwei Verse aus diesem 10. Kapitel rausgebrochen. Da heißt es: Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Und er sprach zu mir: Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir jetzt hier in deinem Haus unter deinem Wort versammelt sein dürfen, dass wir zugeschaltet sein dürfen, wenn wir uns beschäftigen mit deinem heiligen und lebendigen Wort. Du schenkst uns jetzt zu Beginn dieser Bibelstunde diese beiden Verse. Wir wollen jetzt die Andacht darüber hören und wir wollen dich bitten für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, auch über das Beschäftigen mit den Engeln, um dein Segen, dein Mitgehen, dass dieser Abend unter deinem Wort für jeden zum Segen wird, Herr. Amen. Aber diese Andacht überschrieben, das Aufrichten, Aufstehen und Auferstehen durch Gott. Denn das erlebt Daniel hier, aber das ist auch etwas Grundlegendes, was wir im Glauben immer wieder erfahren dürfen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir, wenn wir kraftlos sind, wenn wir nicht mehr weiter können, wenn wir da niederlegen, dass wir dann wirklich das Aufrichten, Aufstehen und Auferstehen durch den Lebendigen erleben und erfahren. Und ich habe vier Punkte mitgebracht, die wir aus diesen Versen ablesen können, die dafür symptomatisch sind. Das ist so ein Stereotyp, wie das geht mit dem Auferstehen. Erstens, Gottes Geliebter sein. Zweitens, Gottes Hand spüren. Drittens, Gottes Wort hören. Und viertens, Gottes Wort befolgen. Diese vier Dinge gehören mit dazu, wenn man das erleben möchte, dass der lebendige Gott einen aufrichtet, wieder neue Kraft gibt, zum Auferstehen hilft. Das Erste, Gottes Geliebter sein. Also Daniel liegt hier wirklich auf der Nase, der kann nicht mehr weiter, ist zu dem Zeitpunkt auch schon ein alter Mann, deutlich über 80, er kann nicht mehr. Wir wissen jetzt nicht, er hat, das werden wir gleich lesen, eine Phase des Fastens, des Betens hinter sich gebracht halt, vielleicht ist er körperlich geschwächt, durch das Alter geschwächt, vielleicht sind auch die geistlichen Kämpfe so viel geworden, er kann nicht mehr. Aber dann schickt Gott seinen Engel und dann darf er das Erste erleben, dass er was ganz Starkes, was ganz Tiefes, dass dieser Engel ihm sagt: Du bist ein von Gott Geliebter. Und wenn man von Gott geliebt ist, dann darf man wissen, dass egal welche Kraftlosigkeit, ob die nun körperlich ist, ob die nun geistlich ist, ob die sonst einen Ursprung hat, dass sie letztlich keine Macht über einen hat, weil man ja in einer ganz anderen Wirklichkeit steht, nämlich in der Liebe Gottes. Und das ist ganz wichtig, dass man das einfach weiß als Gotteskind, dass man eben von Gott geliebt ist. Das ist ganz entscheidend für unsere Persönlichkeit, für unser Leben, aber auch für unser Handeln, für unser Tun in dieser Welt als Christen, dass das das Erste ist, was wir hören dürfen: Wir sind von Gott geliebt. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist das ja nicht etwas, was wir uns verdient haben, sondern es ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Wir können jetzt trefflich darüber spekulieren, warum wir den Heiligen Geist haben, andere nicht. Das ist sicherlich auch ein Thema, haben wir auch schon in der Bibelstunde besprochen, über Vorherbestimmung, Prädestination. Aber wenn ich ihn habe, dann kann ich mich einfach nur freuen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich kann dankbar sein, dass ich von Gott so geliebt bin, dass er diese Beziehung mit mir eingeht, dass ich wirklich in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehe. Und es ist interessant, dass nicht nur an dieser Stelle, sondern in der Bibel immer wieder einfach auch die Kinder Gottes als Geliebte Gottes angesprochen werden. Im Neuen Testament, in vielen Stellen in den paulinischen Briefen, aber auch bei Petrus, im Hebräerbrief, immer wieder Geliebte. Ihr Geliebten halt, ihr Geliebten des Herrn, das ist so ein Terminus technicus. Und es ist wichtig, dass wir das nicht nur so als so eine Anrede verstehen, sondern dass wir diesen Inhalt wirklich für uns durchbuchstabieren, dass wir wissen und dass wir es uns tief zu Herzen nehmen, dass wir Geliebte von Gott sind. Das ist ganz wichtig. Gottes Liebe gilt mir. Der Schöpfer dieser Welt hat mich lieb. Die Liebe, die zeigt sich natürlich final im Opferungswerk Jesu Christi. Und wer das annimmt, der darf wissen, dass er geliebt ist. Und wir wissen, dass es für eine Persönlichkeit ganz wichtig ist, dass sie Liebe spürt. Für ein Kind, das von den Eltern geliebt werden, halt nicht für einen Ehepartner, wiederum von seinem Mann, von seiner Frau, je nachdem halt. Aber das Entscheidendste für einen Menschen, für seine Persönlichkeit ist, dass ich von Gott geliebt bin. Weil dann alles andere in dieser Welt für mich zu ertragen und zu erleiden ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das heute hören dürfen, so wie Daniel das gehört hat. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir von Gott Geliebte. Und dann dürfen wir wissen, dass auch wenn wir auf der Nase liegen, wir immer wieder aufgerichtet werden, dass wir ja selbst beim Finalen auf der Nase liegen, im Tod, die Auferstehung durch Gott erleben werden. Das ist das Erste, Gottes Geliebter sein. Ein Zweites, Gottes Hand spüren. Das ist das, was Daniel hier erleben darf. Er hat totale Kraftlosigkeit, er weiß nicht mehr weiter, er ist am Ende. Und dann heißt es hier, und siehe, eine Hand rührte mich an. Das ist die Hand des Engels, aber durch die Hand des Engels wirkt die Hand Gottes an Daniel. Und diese Hand rührt ihn an und das heißt es, und sie half mir auf die Knie und auf die Hände. Also ein fantastisches Bild. Ich stelle mir das bildlich so vor, wie der da niederliegt, dieser alte Mann. Und dann kommt der Engel und hebt ihn so ein Stück an wie so ein Wagenheber. Er stellt ihn ja nicht ganz auf die Füße, das ist ein interessantes Bild, da kommen wir gleich noch zu. Sondern er hilft ihm erstmal den ersten Schritt so auf. So dieser Anschub, nicht so wie bei einem guten wirtschaftlichen Geschäft, da gibt es häufig die Anschubfinanzierung und da geht alles von ganz alleine halt nicht. Hier, das ist so die Anschubskraft. Und die darf Daniel erleben in seiner absoluten Kraftlosigkeit. Auf einmal kommt eine Kraft von woher, die man gar nicht erklären kann. Und das macht Glauben aus. Das dürfen die von Gott Geliebten wissen, dass wenn wir absolute Kraftlosigkeit haben, wir immer wieder erleben werden, wenn wir ihm vertrauen, werden wir neue Kraft bekommen. Mein Konfirmationsspruch, eins meiner Lieblingsworte aus der Bibel, Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese Erfahrung, Jesaja 40 ist ja gesprochen an das Volk im Exil, zu sagen, vom Propheten zu sagen, ihr werdet neue Kraft kriegen in eurer Kraftlosigkeit, ist das, was ich eben als gläubiger Mensch immer wieder erlebe. Wenn ich nicht mehr weiter kann, dann kommt Gott und mit seiner Hand richtet er mich auf. Die ist nämlich da, die ist immer da. Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und wenn es sein muss, greift dieser Gott auch ein und schenkt uns Kraft zu lagen. Und das habt ihr, das haben sie alle schon erlebt in ihrem Leben. Wo es wirklich fast am Ende war, wo es nichts mehr ging, wo irdisch alles zu Ende war, man gefleht und auf einmal gab es neue Kraft zu lagen. Da war das zu spüren, diese Hand des lebendigen Gottes, der gekommen ist und einem geholfen hat. Das ist nicht ein Erlebnis, was allein Daniel hier erlebt, sondern dieses Aufrichten, was die Hand Gottes schickt, so auf die Knie wiederstellen, auf die Hände halt, diese Hand Gottes zu spüren, die wird denen geschenkt, die an den lebendigen Gott glauben. Aber das ist nicht das Einzige. Jetzt kommt es ganz interessant, also die Hand des Engels hebt ihn, die Hand Gottes hilft ihm auf die Knie und die Hände. Und dann heißt es, und er sprach zu mir. Noch wichtiger als dieses Handeln, dass er ihn auf die Knie und die Hände stellt, ist, dass dann der lebendige Gott spricht. Das ist die Superhilfe. Er ist ja im Wort gegenwärtig und tut alles. Und Gottes Wort spricht hier Daniel an, ganz persönlich, da kommen wir gleich noch zu, Daniel, beim Namen, das ist ja das Besondere in der Bibel, immer wieder werden die Männer Gottes halt mit Namen angesprochen, Samuel, Mose, und auch wir werden von Gott ganz persönlich angesprochen, in der Taufe wurden wir ganz persönlich angesprochen, aber auch immer wieder erleben wir in der Predigt, in der bibeltreuen Verkündigung, in der Bibel lesen, wie Gott uns ganz persönlich anspricht, dass wir wirklich Gottes Wort hören, und im Hören auf Gottes Wort kriegen wir neue Kraft. Das sind die Kraftzulagen. Dann geht es weiter. Petrus, Lukas 5 halt, zu sagen, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich neu. Es ist nichts da, auf sein Wort. Es ist Gottes Wort. Wenn wir es hören halt, wir sagen, wo wir auch neue Kraft kriegen halt. Das ist Stärke halt. Das haben sie auch alle schon erfahren. Man war tief drin und man wusste nicht mehr weiter. Dann auf einmal schreibt einem lieber Bruder, eine liebe Schwester. Oder man liest in der Bibel, lest die Losung und sagt, oh super, dieses Wort. Welche Kraft, nicht welch ein auf die Knie setzen, welch ein Aufrichten darf ich hier erfahren. wenn man es letztlich glaubt. Und das ist ganz wichtig, das muss man dann tun. Jetzt kommt es ganz genau, das ist also eine ganz interessante Stelle, also ich werde mal irgendwann über diese beiden Verse auch predigen, da ist ganz viel drin, da heißt es: Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf. Das sind die Worte, die Daniel jetzt bekommt. Der ist am Ende, der kann nicht mehr, die Anschubhilfe hat es gegeben, also der Engel hätte ihn ja direkt auch hinstellen können, der hätte ihn ja direkt stabilisieren können. Nein, Gott macht es so, durch den Engel lässt er ihn auf die Knie und die Hände stellen und dann spricht er zu ihm. Jetzt muss er selber das Wort hören und das befolgen. Dann heißt es hier: richte dich auf, Imperativ. Das hätte der Engel leicht machen können. Klack, der macht so und der steht gerade. Aber nein, er macht nur diesen ersten Schritt, den zweiten Schritt im Glauben, nämlich dem Wort Gottes hören. Das muss dann der Daniel tun. Und dann heißt es hier: und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Auch das ist so toll in der Bibel, dass, und jetzt kommen wir zu dem, Gottes Wort befolgen. Daniel ist ja ein gläubiger Mann. Das ist ja ein ganz starker des Glaubens. Und er kriegt eine wunderbare Gottesbegegnung hier. Der Engel ist an dem tätig, er spürt die Hand des Lebendigen an sich. Und jetzt spricht Gott durch den Engel zu ihm. Jetzt müsste man ja eigentlich meinen, der springt jetzt wie ein junges Reh auf, aber nix. Die Bibel sagt hier: ich richtete mich zitternd auf. Aber das Entscheidende ist ja, er befolgt das Wort Gottes. Er richtet sich jetzt auf. Das heißt, der Engel sagt: aufstehen, aufrichten, weiter. Und er macht es. Nicht mit aller Kraft, mit allem Elan, sondern unter Zittern. Auch das, wenn man sich das Bild vorstellt. Also wie gesagt, diese Szene ist also ganz stark, halt zu sagen, so auf die Knie, jetzt spricht der Engel zu ihm. Und dann so ein ganz zitternder alter Mann, der sich so langsam wieder aufrichtet halt, weil er das Wort gehört hat. Eigentlich ist ihm nach auf dem Boden liegen, aber das Wort Gottes sagt anderes und das befolgt er halt. Und da erlebt er wirklich Auferstehung. Auferstehung erleben wir natürlich eines Tages final, wenn wir gestorben sind, wenn wir gläubig sind, dass wir dann ewiges Leben bekommen. Aber Auferstehung, die Kraft des Auferstandenen, das Aufstehen und Aufrichten dürfen wir jetzt immer wieder erleben. Wenn, und das ist das Entscheidende, wir dem Wort Gottes vertrauen. Wenn wir dieses annehmen, wenn der Herr sagt: fürchte dich nicht. Das ist genau das. Gott hilft uns immer ein Stück weit. Da ist Möglichkeit, gar kein Thema. Immer so ein bisschen auf die Knie. Aber dann kommt das Wort zu uns. Und dann gilt es uns in der Situation, genau wie Daniel, das zu tun auch. Und wenn ihr in so einer Situation der Kraftlosigkeit, der Schwäche, des Nicht-Weiterwissens seid, dann lasst euch von Gott aufhelfen ein Stück weit, aber das, was er euch sagt, wenn es dann heißt: fürchte dich nicht, geh getrost nach vorne halt, die Dinge muss man dann auch tun, auch wenn einem nicht danach ist, wenn die Knie zittern, aber dann marschiert man vorher, dass man auch Täter ist, nicht nur, dass man Hörer des Wortes ist. Ganz so wie Mose am Schilfmeer, der guckt auch nach vorne, sieht nur das Wasser und dann sagt Mose: nun geh voran. Da ist noch nichts geteilt. Er geht voran und dann teilt sich das. Und das ist genau, wie man dann wirklich das Aufrichten und Auferstehen und die Hilfe Gottes erlebt, indem man wirklich das Wort auch hört und dann auch befolgt. Das sind die vier Punkte aus diesen wunderbaren beiden Versen über das Aufrichten, Aufstehen und Auferstehen durch Gott. Erstens, Gottes Geliebter sein. Zweitens, Gottes Hand spüren. Drittens, Gottes Wort hören. Und viertens, Gottes Wort befolgen. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Und er sprach zu mir: Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Amen. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese beiden Verse, die davon künden, wie du den Daniel aufgerichtet hast, Herr, wie du deinen Engel gesandt hast, wie du geholfen hast, aber wie er auch gehorsam gewesen ist, dass er das Wort befolgt hat. Und wir wollen dir Dank sagen, dass du uns schon so häufig aufgerichtet hast in unserem Leben, Herr, wo du da warst, wo wir in schweren Situationen gewesen bist und wo du uns Kraftzulagen geschenkt hast. Und wir wollen dich bitten, dass es uns gelingt für das, was vor uns liegt, wo es vielleicht auch eines Tages nicht einfach ist, Herr, dass wir da auch auf dein Wort hören, dass wir dem vertrauen und dass wir dann auch einfach auf deinen Befehl horchen, Herr, und dass wir dann erleben, wie du uns neu aufrichtest. Danke, dass du uns dein Wort schenkst. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen singen das Lied 367, Stern, auf den ich schaue, 367, alle drei Liedstrophen.
den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, für dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Rot, von dem ich lebe, Fels, an dem ich ruhe, viel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Käme Kraft und Mut mir her, ohne dich erbräme meine Bürde mehr, ohne dich zerstieben würde mir eben nur Glauben auf. Drum so will ich wallen, meinen Vater hin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit treuem Klingen jaucht sich vor dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.
Danke, Markus, für die Klavierbegleitung. Ja, Thema Engel im Danielbuch, da werden wir gleich dieses Kapitel 10 betrachten. Ich werde nochmal allgemein einiges zum Thema Engel sagen. Ich habe ganz zu Beginn meiner Tätigkeit hier in Martini mal eine Predigt drüber gehalten. Wir haben auch schon mal irgendwann eine Bibelstunde gemacht, allerdings ist das schon ein bisschen her. Und dieses Thema Engel ist ein wichtiges Thema. Wichtiges Thema deshalb, weil die Bibel immer wieder von Engeln spricht, aber auch, weil wir in dieser Welt immer wieder, wenn man sich so ein bisschen auch im Internet mal bewegt, aber auch dann im Freundeskreis mal fragt, mit Dingen dann in Begegnung kommt, wo die Leute von Engeln erzählen, wo man sagt, das hat aber nichts mit der Bibel zu tun. Da muss man sauber sein, dass man da auch wirklich sprachfähig ist. Und es hat im protestantischen Bereich so eine Bewegung gegeben im Prinzip, weil in dem Katholizismus eben ganz viel Engelverehrung, auch Engelanbetung gewesen ist, hat man sich da sauber abgegrenzt gegen diese Fehlformen. Aber wie das so bei manchen Dingen ist, hat man da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und das Thema so ganz beerdigt. Also es gibt kaum gute evangelische, protestantische Literatur zum Thema Engel. Ich hatte mal ein Buch, das habe ich leider verliehen, ich weiß nicht an wen, auf jeden Fall ist es nicht mehr da, das war das Einzige, ich weiß nicht mal mehr den Titel. Ich weiß nur, dass das richtig gut war, aber es ist ganz wichtig, sich mit dieser Thematik auch auseinanderzusetzen einfach. Das ist sicherlich jetzt nicht das Hauptthema der Bibel, trotzdem ist es wichtig, dass man da auch sauber ist, deshalb einfach so allgemeine Dinge nochmal zum Thema Engel. Wir machen das so ein bisschen katechetisch, das ist ja der gute reformierte Weg, das heißt über Fragen und Antworten versuche ich Ihnen dieses Thema nahe zu bringen. Erste Frage, gibt es überhaupt Engel? Da ist die Bibel eindeutig, denn in der ganzen Bibel hindurch, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung hindurch, immer und immer wieder die Rede von den Engeln. Also es ist ganz klar, die neutestamentliche und alttestamentliche Überlieferung kündet von Engeln. Und zwar nicht mehr nebenbei, sondern an zentralen Stellen. Also bei der Vertreibung aus dem Paradies ist schon ein Engel mit dabei. Bei den Erzvätern, die erleben immer wieder Begegnung mit den Engeln. Bei der Berufung des Mose, Engel des Herrn. Bei dem Schutz des Volkes Israel, immer wieder die Engel, die mitgehen, die die Schlachten kämpfen halt, die die Propheten beschützen. Jesaja, der bei der Vision die Seraphinen sehen darf. Im Danielbuch halt, wir haben Daniel in der Löwengrube halt, nicht? Da schickt Gott einen Engel, hängelt dem Löwen das Maul zu. Wir gehen jetzt ja langsam wieder auf Advent zu. Die Adventzeit ist ja auch so eine engelschwangere Zeit mit den Texten, die dann gelesen werden halt bei den Abkündigungen für Zacharias, für Maria. Aber auch dann im Wirken Jesu selber spielen Engel immer wieder eine Rolle bei der Versuchung aber auch bei der Auferstehung, die Verkündigung der Auferstehung durch Engel. In der Apostelgeschichte, dieses starke Kapitel Apostelgeschichte 12, wo Petrus da von seinem persönlichen Engel aus dem Knast rausgeholt wird, halt also ganz wunderbare Begegnungen halt. Im Buch der Offenbarung, ein durch und durch engelschwangeres Buch, immer wieder, wenn von den Schlachten erzählt wird, die Michael kämpft, aber auch von den Engeln der Gemeinde. Also das Zeugnis der Engel ist ganz, 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 ganz deutlich in der Bibel. Auch in der Verkündigung Jesu, das heißt, wenn er Geschichten erzählt, etwa da vom verlorenen Groschen oder beim reichen Mann und dem armen Lazarus, aber auch in der Gemeinderede, auch gegenüber Pilatus, er thematisiert selber auch immer wieder dieses Thema Engel. Und auch in der Kirchengeschichte ist es etwas gewesen, auch in unserer protestantischen Kirchengeschichte halt, wo Engel immer wieder Thema waren, in den Bekenntnisschriften halt etwa, aber auch im Liedgut, das ältere Liedgut halt, Thema Engel kommt immer wieder vor. Und wenn Sie mit gestandenen Christen sprechen, also auch mit nüchternen Leuten, nicht jetzt mit irgendwelchen abgehobenen Schwärmern, sondern wirklich mit ganz nüchternen Leuten, werden Sie auch da immer wieder erleben, so ist es mir zumindest gegangen, wenn ich dieses Thema anspreche, bekomme ich immer wieder Rückmeldungen halt von Geschwistern, die dann von Engelbegegnungen erzählen, die sagen, ja, hier kann ich das klar und deutlich sagen halt. Ich weiß, bei unserer alten Gemeinde, da ist, ich habe die Geschichte schon mal in der Predigt erzählt, da habe ich auch über Engel was gesagt in einem Jugendgottesdienst, da stand ein alter Bruder auf und sagte, ich muss hier was erzählen. Erzählen von einer Engelbegegnung, die ich hatte. Das war auch ein ganz nüchterner Mann und er sagt, in den 70er Jahren sei er mit Freunden im Auto gefahren und dann hätte es da so einen verkehrspädagogischen Song gegeben, schnall dich an, die Älteren wissen das halt, also früher gab es nicht im Auto, das kam nur so langsam, da gab es noch keine Gurtpflicht und da haben die alle gelacht und haben sich angeschnallt und eine Sekunde später gab es einen schweren Verkehrsunfall, den alle überlebt haben, weil sie angeschnallt waren. Und hat er sich bemüht von dem Radiosender, damals gab es ja nicht 25.000 Radiosender, da war klar, da gab es nur die paar, zu gucken halt, wer dieses Lied gesungen hat, weil diesem Lied verdanken sie ihr Leben halt nicht. Und dann haben die gesagt bei dem Radiosender, das haben wir nie gespielt, so ein Lied, das gibt's gar nicht. Also da haben die es mal ein bisschen lächerlich gemacht, wo die sagen, das war für ihn ganz klare Engelbotschaft, da hat Gott warum auch immer da Dinge getan. Also ganz klar, also jetzt nicht, weil Menschen das sagen, sondern weil die Bibel das sagt, aber sie finden es auch im Zeugnis von Brüdern und Schwestern, ganz klar, es gibt Engel. Zweite Frage, was sind Engel? Da habe ich hier eine Definition hier, fett aufgedruckt hier, die habe ich mir so zusammengeschustert halt. Ich weiß es nicht besser, aber so würde ich das ausdrücken, wenn ich eine Dogmatik zu schreiben hätte. Was sind Engel? Engel sind Werkzeuge Gottes, Werkzeuge des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes, durch die Gott die Seinen zum einen beschützt und zum anderen Botschaften mitteilt. Das sind die beiden Dinge, die Engel tun. Also sie beschützen Menschen und sie teilen Botschaften mit. Und sie sind Werkzeuge. Das sind so die drei elementaren Dinge, Werkzeuge des lebendigen Gottes. Boten, das ist interessant, wenn man das griechische Wort für Engel, also im Neuen Testament sieht, das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben, das Alte Testament auf Hebräisch. Im Griechischen heißt der Engel Angelos und im Hebräischen Malach und beides heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als Bote. Und wenn wir die Geschichten sehen in der Bibel, so ist es ganz häufig, dass die Engel Botschaften überbringen, dass sie etwas sagen. Eben auch bei Daniel, natürlich hat er jetzt auch ein bisschen geholfen, aber der hat eine Botschaft gebracht. Bei den ganzen Verkündigungsgeschichten, bei Zacharias, bei Maria, die haben Botschaften. Bei Josefs immer wieder Botschaften, die sie bringen halt. Also sind Boten. Und die Geburt Isaaks, immer wieder halt Botschaften, die die Engel bringen. Aber sie sind auch Beschützer, dass sie wirklich ganz aktiv eingreifen in dieser Welt halt, wo Gott wirklich hilft. Also Sodom und Gomorra, als der Lot rausgeholt werden muss, da schickt er seine Engel halt, die wirklich dann kommen, die aktiv da helfen. Wenn Israel bekämpft wird, also als Bileam kommen soll, nicht der Flucher, der soll Israel fluchen, das lässt Gott nicht zu. Er schickt seinen Engel, den kann erst Bileam nicht verstehen, der Esel, Sie kennen diese wunderbare Geschichte halt. Der befreit, er schickt für seine Leute, wenn es zu schlimm wird, seinen Engel, wenn es nicht mehr anders geht, Daniel in der Löwengrube, da ist nichts anderes möglich, er kennt natürlich tausend Möglichkeiten, aber er schickt seinen Engel, der sagt halt, sonst hätte das mit dem Löwen nicht geklappt, genau bei Petrus, er holt ihn da raus, aber sie sind eben auch diejenigen, die an den Feinden, das Gericht vollstrecken. Das muss man auch sagen. Es ist nicht nur so, dass sie da so helfen, sondern sie vollstrecken auch das Gericht eben an denen, die gegen Gott stehen. Auch das wird immer wieder klar gesagt, halt Jakobusbrief in der Offenbarung halt, dass eben die Engel, oder denken wir beispielsweise an die Ägypter halt, als da der Racheengel durchgeht und die Erstgeburt tötet halt, auch zum Schutz, damit das Volk rauskommt, halt auch ganz furchtbare Dinge, die durch die Engel passieren. Wichtig, also das eine ist Thema Bote, das andere ist Beschützer. Werkzeug heißt keine eigene Macht, keine eigene Anbetung. Das ist immer wieder so, dass die Engel das wehren, wenn das passiert, beispielsweise in Offenbarung. Also selbst der Evangelist Johannes ist so dummelig, dass der zum Ende der Offenbarung hinfällt und will den Engel anbeten. Dann sagt er nur nicht halt, also das geht nicht. Da werden Menschen immer wieder, auch Gläubige, verführt, dass sie, wenn sie solche Dinge haben, anfangen, den Engel anzubeten. Auf gar keinen Fall, das darf nicht sein. Sie sind nur Werkzeuge, sie verdienen keine eigene Anbetung und aus sich selbst heraus haben sie auch keine Macht. Alles, was sie haben, haben sie von Gott. Ich sage das immer wieder mit den Werkzeugen. Ich war heute beim Friseur und der Friseur hat das gut gemacht. Da hat er von mir dann noch 2 Euro Trinkgeld gegeben. Die 2 Euro Trinkgeld, die ich dem meinem Friseur gegeben habe, die habe ich dem gegeben, nicht seiner Schere. Ist ja klar. Also wenn ich hingegangen wäre, hätte gesagt, Schere, du hast einen Bombenjob gemacht und klebt eine 2-Euro-Münze da drauf, hätten alle gesagt, okay, der Latzel hat sie nicht alle. Genauso ist es religiös, wenn man hingeht und das Werkzeug anbetet und nicht denjenigen, der das Werkzeug führt. Das ist der lebendige Gott. Für uns sind die Engel normalerweise unsichtbar und wir haben keinen direkten Kontakt zu ihnen, mit ihnen halt. Allerdings, auch das sagt die Bibel, dass schon auch hier manchmal in Menschengestalt Engel sind und dann kriegen wir das vielleicht manchmal mit, der Hebräerbrief, der so wunderbar sagt halt nicht, seid gastfrei, weil wenn ihr das seid, dann werdet ihr ab und zu vielleicht auch mal jemanden aufnehmen, der ein Engel ist halt, das ist ganz wichtig. In dem Ranking, ich sage gleich noch auch was so zu einer Engelhierarchie, so besonders diese Werkzeuge sind, werden sie trotzdem eines Tages von uns, die wir zu Jesus gehören, gerichtet werden. Wir werden, wenn wir zu Jesus gehören, nicht nur über Israel richten, sondern wir werden auch über die Engel richten. So hoch ist unsere Sache, wenn wir eines Tages, wenn am Ende aller Zeiten die Bücher aufgetan werden, eben auch über die gefallenen Engel, um die geht es ja da, mit zu Gericht sitzen. So hoch ist die Wertigkeit von uns Christen. Ja, das, was sind Engel? Also wie gesagt, Werkzeuge Gottes. Und was tun sie? Sie beschützen und sie teilen Botschaften mit. Dritte Frage, welche Engel gibt es? Es ist nicht so, dass es nur den einen oder die eine Gruppe von Engel gibt, sondern die Bibel bezeugt, dass es ganz unterschiedliche Arten von Engel gibt. Also das ist jetzt im Einzelnen nicht ganz einfach, da klar zu sagen, so wie ich jetzt Ihnen beschreiben könnte, wenn Sie mich jetzt fragen, welche unterschiedlichen Schalenwildarten haben wir, dann könnte ich Ihnen sagen, wir haben das Rehwild, wir haben das Rotwild, das Schwarzwild, das könnte ich Ihnen alles genau beschreiben, könnte auch genau sagen, wo die Unterschiede sind, könnte Ihnen auch Bildchen zeigen und die ein oder andere Trophäe auch bei mir an der Wand zu Hause hängen haben. Das kann ich bei den Engeln nicht, ich kann Ihnen nur sagen, wie in dieser ja auch Vorläufigkeit die Bibel Dinge sagt, aber die können wir belastbar sagen, dass es da ganz unterschiedliche Gruppen gibt. Es sind 8 im Ganzen, die wir herausfinden können. Das geht ganz unspektakulär in Anführungszeichen los. Die gewöhnlichen Engel, also die Menge der himmlischen Heerscharen, die über dem Stall in Bethlehem ist und dort singt. Das sind also ganz viele Engel, oder denken wir an Elisa, und als dort er seinem Knecht zeigt hier, der sagt, oh, alles verloren, die bringen uns jetzt alle um. Und dann sagt Elisa, Herr, öffne du ihm die Augen. Er sieht dann die Menge der anderen Heerscharen, er sieht auf einmal riesige Engelsheere und sagt, hier ist eine ganz andere politische Kraft dran, also eine ganz andere Sache, die hier wirkt. Das sind halt die gewöhnlichen Engel. Dann gibt es die Erzengel, also die Engelfürsten. Da werden wir gleich auch von lesen halt. 2 werden in der Bibel mit Namen genannt, Michael und Gabriel. Es gibt dann immer wieder so in der kirchlichen Tradition und auch in Dings halt, bitte? Uriel und, sehen Sie, da kommt Uriel und Raphael, die sind aber in den Apokryphen. Und ich sage immer wieder, die Apokryphen sind nicht Teil des biblischen Kanons. Das sind Bücher, die sind interessant, geschichtlich zu lesen, haben aber keinen Anhaltspunkt an der biblischen Überlieferung. Wir haben nur diese 66 Bücher. Und in den 66 Büchern des Alten und Neuen Testamentes halt werden nur die beiden namentlich benannt, Michael und Gabriel. Aber in den Traditionen gibt es ganz viele Engelnamen, die dann tradiert werden. Also in der orthodoxen Kirche, die kennen nicht nur dann die beiden anderen Namen aus den Apokryphen, die haben ganz, ganz viele Engel, die sie benennen können. Und da muss man vorsichtig sein, weil man da sehr schnell in Bereiche kommt, die biblisch nicht dokumentiert sind, sondern die in eine Breite hineingehen, wo ganz viele andere Dinge kommen, wo, das muss man wissen, eben nicht nur die Engel des Herrn sind, sondern eben auch die Engel des Widersachers. Da muss man aufpassen, gerade auch, das warnt die Bibel, vieles verstellt sich als Engel des Lichts. Die tun so, als ob der Widersacher verführt dadurch. Da muss man gerade auch in diesen okkulten Dingen, also ich habe da nicht sehr viel Ahnung, aber Sie können einfach mal eingehen, Engelamulette und so ein Blödsinn. Oder Wahnsinn, was das Internet, was es da Literatur gibt, Katastrophe. Also wir können belastbar von zwei Erzengeln sprechen, Engelfürsten. Einmal Michael, da werden wir gleich auch von lesen halt. Besonderer Engel, sage ich nachher was zu, das ist der Engel der Israel, der das Volk Gottes schützt. Übrigens auch vermeintlich der Schutzpatron der Deutschen. Komme ich nachher noch zu, ganz besonderer Erzengel. Aber auch das ist nur Tradition. Und Gabriel, der Mann Gottes, auch der kommt im Danielbuch vor. Also das auch ganz besonders halt im Danielbuch auch diese Benennung, diese Nähe zu den Engeln etwas ganz, ganz Besonderes hat. Dann gibt es als eine andere Gruppe, die wir ausmachen können, die Cherubim. Da ist zum Beispiel der Cherubim mit dem flammenden Schwert, der vor dem Paradies steht, aber auch in der Stiftshütte über der Bundeslade schwebten halt zwei Cherubinen auf der Lade drauf. Das sind eher so, ich sage jetzt mal, verteidigende militärische Engel, so würde ich das sagen. Dann haben wir die Seraphinen, die brennenden, die lodernden halt. Also das ist das, was zum Beispiel Jesaja bei seiner Thronvision sieht, die dort vor dem Thron sind. Übrigens auch dort wird in Offenbarung 4 benannt, dass eben dort Seraphinen sind halt. Also die in unmittelbarer Nähe in der Anbetung des allmächtigen Gottes stehen. Dann haben wir den Engel des Herrn, das sind ganz, ganz besondere Engel. Hier ist man sich nicht ganz klar, also zu sagen, häufig die Verschmelzung, ist es Gott selber, der uns hier begegnet, ist es Jesus, der hier ist, es ist etwas ganz, ganz Besonderes halt, da ist eine, ich sage jetzt mal mindestens ganz besondere Nähe zu Jesus, eine ganz besondere Tiefe, im Alten Testament ist es auch häufig Jesus selber, der dann entgegentritt halt, also es ist etwas ganz, ganz Besonderes, ich will nicht sagen Mysteriöses, aber es ist eben, wir können es nicht ganz genau fassen. Dann wird von starken Engeln berichtet, Offenbarung 10, und ein anderer starker Engel, heißt es da, trat herzu halt, also Engel mit einer besonderen Macht, der schreit dann, der füllt eine Botschaft aus, also der hat eine besondere Bevollmächtigung, von dem hier die Rede ist halt. Dann finden wir als siebtes die Schutzengel, auch das ist tatsächlich etwas, was in der Bibel jetzt nicht nur singulär bezeugt wird, sondern dass Menschen individuelle Engel haben, die sie beschützen. Matthäus 18, Vers 10 sagt, Jesus lästert bloß niemanden von ihnen, denn selbst wenn sie klein sind, ihre Engel sehen jeden Tag das Angesicht des lebendigen Gottes. Auch das ist etwas, wenn wir über andere Menschen schlecht sprechen, das müssen wir wieder klar sagen, das geht nicht nur in dieser Welt etwas, sondern dass wir damit auch in der geistlichen Welt, wenn wir uns gegen jemanden wenden, der wirklich gläubig ist, dort da etwas haben, der Anklage vor Gott entgegenbringt. Aber dieses, nicht nur an dieser Stelle, Sie wissen, dieses wunderbare Psalmwort, das wird immer wieder von den Eltern gerne als Taufwort genommen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Apostelgeschichte 12, Petrus wird rausgeholt von dem Engel und dann kommt es zu dieser Szene, der weiß gar nicht, was ihm passiert, der wird durchgeführt und jetzt steht er schließlich vor dem Tor, wo die Gemeinde versammelt ist und die klopfen an. Und dann, das ist auch eine ganz seltsame Szene, kommt die Magd, macht nicht auf, sagt, Petrus steht vor der Tür und dann sagen die, nein, es ist nicht Petrus, es ist sein Engel. Also auch das, wo man sagt, wie kommen sie denn jetzt auf den Schuh? Also der Engel war ja da, der war gegenwärtig in Jerusalem, aber woher kommt das? Also mindestens ist ein Wissen in der Urgemeinde, da ist ein Schutzengel, es gibt einen persönlichen, also die sagen, der Schutzengel steht vor der Tür. Ist es aber nicht, es ist also ganz tolle Geschichte halt. Also die persönlichen Schutzengel oder eben die Schutzengel, die tatsächlich ausgesandt sind, um Lot und seine Familie rauszuziehen aus Sodom und Gomorra, auch da ganz klar, wir sehen, da kommt jemand und beschützt wirklich aktiv halt einzelne Menschen. Und schließlich und letztens die gefallenen Engel. Auch das eben, das werden wir auch gleich lesen halt, wie es da zu einer ganz besonderen Begegnung kommt halt, wie Engel sich auch gegen Gott stellen. Da ist natürlich der Teufel als Fürst dieser gefallenen Engel halt, und die Bibel spricht immer wieder auch in Offenbarung davon, dass es dann eben Kämpfe gibt halt zwischen diesen gefallenen Engel und gerade auch Michael, der kämpft auch mit dem Satan, der ihn rausschmeißt halt. Also das ist etwas, auch noch eine Gruppe halt, die gefallenen Engel. Also das sind 8 unterschiedliche Gruppen, die wir aufgrund des biblischen Zeugnisses ausmachen, ohne dass wir jetzt natürlich das weiter spezifizieren können, weil das können wir nicht tiefer erforschen, das müssen wir erstmal so auch stehen lassen. Ein viertes, wie komme ich in Berührung mit den Engeln? Das ist eine Frage, also wenn es diese Werkzeuge gibt und wenn man dann liest, was die Wunderbares tun, die halten den Löwen das Maul zu, die helfen mir in meiner Schwachheit auf, da sitzen die mich auf die Knie halt und die führen mich aus dem brennenden Sodom und Gomorra hinaus, wie komme ich denn in Berührung, was kann ich denn machen? Ich sage da mal als erstes, wie es nicht geht. Also, Gebete zu den Engeln oder Verehrung von Engeln, das habe ich eben schon gesagt, strengstens verboten. Fangen Sie bloß nicht an, irgendwelche Engel anzurufen, dann kommen schon irgendwelche Mächte, aber das sind nicht von unserem lebendigen Gott, da kommen andere Mächte. Also nicht zu Engeln rufen, nicht zu ihnen beten, keine Amulette, Bilder oder Statuen zu Hause aufhängen, auch nicht irgendwelche Sachen ins Auto hängen und sagen, oh, das ist ja vom Erzengel Michael, die Plakette und der beschützt mich oder sonst irgendetwas. Das ist Götzendienst, darf nicht sein, will Gott nicht, nicht tun. Auch nicht irgendwelche Menschen, die sagen, sie seien Engel. Das ist ganz große Mode hier im New Age und sowas halt nicht. Und dann wird erklärt von irgendwelchen weisen Frauen und sie wären Engelsmächte und sie hätten dann weiße Magie und es sei alles so gut. Alles nur vom Teufel. Nicht hingehen, auch gerade in so Heilungsgeschichten. Es ist ein Wahnsinn, was da heutzutage läuft, was da an Geld fließt, wie sich Leute da reingeben. Also dem nicht, da können Sie sicher sein, kommen Sie nicht in Berührung mit einem Engel des Herrn, sondern mit eben den Kräften des Widersachers halt. Wie denn nun, wie funktioniert es nun? Da sagt uns die Bibel, wie es geht. Erstens über die Furcht des Herrn. Furcht des Herrn ist ein ganz wichtiges Thema, habe ich auch schon drüber gepredigt, haben auch schon Bibelstunde drüber gehalten, ganz wichtig. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, also Gott zu fürchten. Der häufigste Satz der Bibel lautet ja, fürchte dich nicht, aber eine Furcht wird geboten, nämlich die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und die Furcht des Herrn heißt es zu wissen, er ist alles, er steht über allem, er ist der Allmächtige, Allwissende, ich verdanke alles ihm und er ist alles in allem. Das ist die Ehrfurcht und ich bin nichts und er ist alles. Und wer diese Haltung hat, der darf wissen, die Ehrfurcht, dass sich der Engel des Herrn um ihn herlagert. Die ihn fürchten, die hilft er raus. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Die Furcht des Herrn findet ja in der Bibel unglaubliche Wertschätzung. Also wer die Furcht des Herrn hat, hat ein längeres Leben, der bekommt mehr Geld. So wird das, steht das wörtlich in der Bibel halt. Ist besonders gesegnet halt. Ganz wichtig, in der Furcht des Herrn zu sein. Und wenn ich sagen möchte, ja, ich möchte, dass Gott mich beschützt, durch seine Werkzeuge, und es ist ja Gott, der mich beschützt, dann muss ich in der Ehrfurcht vor ihm stehen. Und dann schickt er seine Engel. Ich kann natürlich und muss natürlich dann auch und darf und natürlich zu diesem Gott auch beten. Auch das ist etwas wichtig. Ich darf ihn bitten darum, dass er seine Engel schickt, halt, dass er hilft. Und ich muss jetzt nicht explizit sagen, schick mir mal einen Engel, sondern einfach ganz normal nur um Hilfe bitten. Wenn ich Gott anflehe um Hilfe, dann darf ich damit rechnen, dass er sich um mich kümmert und dass er seine Engel sendet. Wir werden das gleich sehen. Manchmal dauert es ein bisschen länger halt. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die wir gleich sehen werden halt. Aber über das Gebet zum Herrn werden wir ihn bewegen, dass er seine Engel schickt. Im Luthers Morgen- und Abendsegen, ich habe den auch hier abgedruckt, ganz interessant, wie Luther seine Frömmigkeit lebt. Da heißt es, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde, als dann mit Freuden an dein Werk gegangen. So hat Luther jeden Morgen begonnen und abgeschlossen hat er ihn mit dem Abendsegen, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde, als dann flugs und fröhlich geschlafen hat. Also das ist etwas, wo für Luther das klar war, ich kann Gott bitten, dass er seine Engel schickt halt, aber nicht selber zu den Engeln beten, auch das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch das darf ich nochmal sagen, dieses Hebräerwort, ich habe es ja auch nochmal aufgeschrieben, über die Gastfreundschaft, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, jetzt kommen wir zu dem Daniel-Text, einer von einigen Texten im Daniel-Buch, die eben von Engel künden, aber hier also ganz spektakuläre Dinge. Ich lese uns aus Daniel 10, die Verse 1 bis 21. Im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss und von großen Dingen handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Und am 24. Tag des 1. Monats war ich an einem großen Sturm Tigris und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel an seinen Lenden. Sein Leib war wie Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war wie ein großes Brausen. Aber ich, Daniel, sah dieses Gesicht alleine und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah dieses große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Und er sprach zu mir: Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingest, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage. Denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und sie, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an und tat meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch, und stärkte mich und sprach: Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter, Friede sei mit dir. Sei getrost, sei getrost. Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürst von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Und zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer dem Engelfürsten Michael. Ja, zu dieser Geschichte gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Ich sage das jetzt schon, ich habe vieles nicht gesagt. Wir werden beim nächsten Mal über Visionen sprechen, da werden wir auf das auch nochmal zurückkommen. Aber ich habe trotzdem 10 Punkte mitgebracht. Ich hoffe, dass wir sie heute durchkriegen, die ich da rausbrechen möchte, die ich uns vor Augen stelle, die wirklich ganz tolle Geschichte, wie gesagt, was hier alles passiert. Das Erste, was ich sagen möchte, ist die Wahrheit Gottes offenbart sich. Wir lesen im Vers 1, im 3. Jahr des Königs Kyros von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar ist, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt, und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Die Wahrheit von Gott, auch die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit von Jesus, die Wahrheit des Evangeliums, ist etwas, was Gott uns selber offenbaren muss. Wir können das nicht verstehen und uns aneignen, wie wir ein intellektuelles System uns aneignen, wie wir Naturwissenschaft studieren können oder wie wir uns ein Handwerk zu eigen machen. Das können wir alles lernen, da können wir uns trainieren, das können wir studieren. Aber die Wahrheit Gottes ist etwas, was von ihm zu uns kommen muss. Das ist ganz wichtig. Wir können uns dem aussetzen, wir können in die Bibel gehen, aber dass wir Dinge verstehen, das ist eine Offenbarung, vor allen Dingen die tiefe Offenbarung, dass wir überhaupt verstehen, dass Jesus lebendiger Gott ist. Sie wissen, unsere Kirche ist voll von Pastoren, die haben Theologie studiert, das sind hervorragende Theologen, die kennen die Bibel, zum Teil viel besser als ich. Das sind Leute, die können Passagen auf Griechisch, weiß der Kuckuck alles was, aber die haben keine Offenbarung der Wahrheit gehabt. Die sind tot. Wir wissen das von unserem Hundemann. Ich erzähle das immer, wenn ich Land auf, Land ab, das passt immer so gut. Nicht ein promovierter Mann in Philosophie und Theologie kommt zum Lebendigen Gott und hat bis dahin nichts verstanden. Total blind, der war tot in sich. Ganz viele, Kochlovius, ich auch, tot in sich gewesen. Pastor Müller hier aus der Matthäusgemeinde, die waren alle schon Pastoren, keine Ahnung, bis ihnen Gott die Wahrheit offenbart hatte. Dann haben die das erst geschnallt. Und nicht nur bei Pastoren, auch bei normalen Menschen in der Gemeinde sind. Wie viele Leute erlebe ich, die erzählen mir, ja, wissen Sie, ich war 20 Jahre Kirchvorsteher, da bin ich erst zum Glauben gekommen halt, nicht? Also die Wahrheit Gottes muss sich offenbaren. Die können wir uns nicht aneignen. Das ist ganz wichtig. Und auch das, was wir zu verstehen haben, ob als Pastor für eine Predigtvorbereitung oder persönlich, wenn man irgendwas liest, Gott muss uns die Wahrheit offenbaren. Das ist ganz wichtig. Wir können es nicht bedingen, dass wir sagen, ich mache es mal, dass ich Gott verstehe, sondern das muss er selber zeigen, weil er so groß, so herrlich und über allem steht. Wir können ihn nicht fassen, er muss sich uns zeigen. Die Wahrheit Gottes offenbart sich. Und diese Wahrheit, das ist das Zweite, ist ein unvorstellbarer Glanz. Hier heißt es, was er sieht, nicht, dass er dieser Mann, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an, einen goldenen Gürtel um seine Lenden, sein Leib war wie Türkis, sein Antlitz war wie aus Blitz. Hier kommt etwas bei diesem Engel, ja aus der unsichtbaren Welt, zu Daniel. Und das haben wir immer wieder. Bei der Verklärung, bei anderen Gottesoffenbarungen halt, der brennende Dornbusch, immer wieder dieses Licht, ein Glanz, eine Herrlichkeit, das aus der unsichtbaren Welt, wo wir eines Tages sein werden, in diese Welt hineindringt. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes halt zu sagen. Es ist ein Glanz, der dort ist, der himmlischen Herrlichkeit. Und das will uns sagen, das, was uns erwartet, das ist die Herrlichkeit, das Wunderbare, freut euch drauf. Das ist das Licht, auf das wir zugehen. Das ist das Tolle. Das sagt diese Geschichte auch. Das ist nichts Dunkles, nichts Angstmachendes, sondern etwas Fantastisches, Helles, etwas ganz, ganz Wunderbares, heißt es sagen. Es will die himmlische Herrlichkeit so ein bisschen deutlich machen, auch wenn das letztlich nicht möglich ist, weil das viel größer ist. Aber da kommt jemand aus dieser anderen Welt und der spiegelt das so ein Stück in seiner Offenbarung, in seiner Wirklichkeit. Und das wird deutlich, damit sind wir beim dritten Punkt, in dem fünfmaligen Wie. Das macht diese Vorläufigkeit der Gottesoffenbarungen deutlich. Wir haben Gott nicht, wir können ihn nicht beschreiben. Wir müssen als Theologen von Gott sprechen, aber wir können als normale Menschen gar nicht von ihm reden. Wir können immer nur Dinge nahe bringen. Und wenn wir das hier lesen, sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Feuer wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war wie großes Brausen. Er beschreibt etwas, aber er kann mit seinen Worten das letztlich nicht abbilden, was da tatsächlich ist. Der malt hier kein Bild, sondern er sagt uns, wie es etwa war und dann muss Gott es uns offenbaren, wie es ist halt zu sagen. Aber es ist eben eine Vorläufigkeit, die wir in dieser Welt halt haben. Paulus schreibt mal eben im 1. Korintherbrief halt nicht, dass wir es jetzt nur alles verschwommen sehen, dass unsere Offenbarung hier noch nicht die Vollendung sind. Wir werden Gott eines Tages vollständig erkennen, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm im himmlischen Jerusalem sind. Aber hier ist für uns, wie eben für Daniel, alles nur ein Wie. Das ist eine Vorläufigkeit. Das ist ein ganz, für mich ganz wichtiger Moment in dieser Geschichte zu sagen, dieses Wie, Wie, Wie. Er sagt nicht, es ist oder kann es genau fassen, sondern er kann es nur annäherungsweise packen. Und das bei einem Engel. Wir reden noch nicht von Gott, nur bei einem Engel. Wenn Jesaja die Thronoffenbarung hat, Jesaja 6, da kann er nur die Füße sehen und dann denkt er, er vergeht, er kann es gar nicht fassen, diese Herrlichkeit. Er kann es nur beschreiben, wie, weil das alles übersteigend ist, diese Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Und diese beiden Punkte, 2 und 3, freut euch drauf. Wir gehen auf eine Herrlichkeit zu, die können wir überhaupt nicht ermessen, so wunderbar ist die, was uns erwartet halt. Wir müssen notwendigerweise in irdischen Dimensionen denken, aber was uns erwartet, ist die himmlische Herrlichkeit viel größer. Das Persönliche der Offenbarung ist der vierte Punkt. Ähnlich wie bei Saulus bei der Berufung halt auch hier, er sieht das Gesicht allein und die Männer, die bei ihm waren, die kriegen bei irgendwas mit, aber sie sahen es nicht und haben sich verkrochen und er blieb alleine mit diesem großen Gesicht. Und das ist bei Gottes Offenbarungen so, wenn man die selber geschenkt bekommt. Nicht nur, wenn man, was weiß ich, jetzt ein guter Erweckungsprediger ist oder wenn man ein besonderer, was weiß ich, begnadeter Pastor wäre oder besonderer Mann im Reich Gottes oder Frau. Auch als ganz normaler Mensch, als normaler Pastor sind die Dinge, die Gott einem schenkt, erstmal was Persönliches. Und das heißt nicht, dass meine Frau, dass meine Gemeinde oder das, was weiß ich, die Mitbrüder, Mitgeschwister, das auch mitnehmen können. Wenn mir Gott mir etwas offenbart, offenbart er mir das etwa erstmal. Das ist persönlich, so wie er auch mit mir eine persönliche Beziehung eingeht in der Taufe, wie er ganz persönlich seinen Weg mit mir geht halt. Das ist wichtig und das ist immer schwierig, wenn Leute in der Gemeinde ihre Sachen auf andere rüberziehen. Ob das bei der Sabbatheiligung ist, ob das im Umgang mit dem Zehnten. Wenn ich das verstanden habe, ist das wunderbar, dann habe ich das zu tun. Wie ein anderer Dinge versteht, muss er sehen. Auch die Kommunikation Gottes, 10 Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst den Sabbat heiligen, ist ein persönliches Gespräch zwischen Gott und mir. Und er spricht mit denselben Worten zu jemand anders ganz anders. Das sind zwar dieselben Worte, der versteht es aber anders, weil es eine persönliche Offenbarung ist. Das ist ganz wichtig zu sagen, dass wir uns da immer wieder unter das Wort stellen und diese persönliche Beziehung haben, wie er mit uns geht, dass er uns persönlich anspricht, halt, dass wir das merken, dass wir das zulassen, und das kann anders sein als bei anderen. Und die hören das, kriegen das nicht mit, die Emmaus-Jünger. Die hören, Christus ist auferstanden. Hören die? Die Frauen haben es geschnackelt, einige Brüder auch schon, sie nicht. Da muss Jesus ihnen persönlich begegnen, und dann werden sie ja auch zu Zeugen. Dann laufen sie zurück, bekennen das den anderen, da ist eine persönliche Sache passiert. Und das ist das Entscheidende auch beim Glauben, das Persönliche. Nicht, dass irgendein Pastor, irgendein Bruder, eine Schwester einem irgendwas erzählt und das bete ich nach, und weil der so einen hohen Ansehen in der Gemeinde hat, glaube ich das, sondern weil Gott es mir persönlich offenbart, weil ich es erlebe. Das ist das Entscheidende. Ein fünftes, die Demut Daniels vor Gott. Er sprach zu mir, fürchte dich nicht, denn vom ersten Tag an, als du dein Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Wenn wir irgendeinen Gebetskatalysator brauchen, dann ist es die Demut. Ganz wichtig. Wochenspruch diese Woche, Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich, und dann kommen die drei Dinge. Erstens, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Unsere Kirche hat das ja reduziert auf nur noch Liebe üben, nur noch Nächstenliebe, das ist wichtig, gar kein Thema. Aber Gottes Wort halten, dazu klar stehen und demütig sein vor dem lebendigen Gott. Demütig. Zu sagen halt, die knechtische Gesinnung vor ihm haben. Das heißt, der Dios Mutos, eine knechtische Gesinnung haben. Zu wissen, er ist der Herr, ich bin der Sklave, er ist alles, ich bin nichts. Das ist ganz, ganz wichtig, halt zu sagen, in diesem Demut zu haben. Und wenn ich das vor Gott habe, dann werde ich angenommen. Hier wird es klar begründet, nicht? Wir haben dein Gebet gehört, weil du bist demütig gewesen. Deshalb wird das angenommen. Und das ist das, was Gott von uns fordert, vor ihm Demut zu haben. Das ist Gott wohlgefällig. Einem hochmütigen Menschen widersteht der lebendige Gott, einem Demütigen schenkt er Gnade. Kann man gar nicht häufig genug betonen. Ich muss mir das immer wieder sagen lassen. Ich neige immer wieder zum Hochmut. Das muss ich immer wieder mir sagen. Du musst demütig sein, du musst demütig sein, du musst demütig sein. Ein sechstes, das Hören der Gebete vor Gott, auch eine ganz tolle Stelle hier zu sagen, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen, anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Also, er hat gefleht und jetzt kommt der Engel, aber er kann ja nicht, wir sehen gleich warum, er wird dann aufgehalten, aber die Worte sind gehört worden, die Gebete sind schon da, aber das hat sich rausgezögert. Auch das ist eine Realität von Gebeten. Gebeten, wenn sie von gläubigen Menschen gesprochen werden, werden immer gehört. Offenbarung 4, die Schalen vor dem Thron Gottes, wo die Gebete der Heiligen, die Heiligen sind nicht die, die der Papst erklärt, sondern die Heiligen sind die, die den Heiligen Geist haben. Wenn ich also gläubig bin, dann werden meine Gebete erhört. Das heißt aber nicht, dass sofort unmittelbar Wunscherfüllungsmaschine, die Dinge auch so geschehen, wie sie sind, aber sie werden gehört. So wie hier auch. Die Gebete sind erhört worden. Es ist auch was in Bewegung gesetzt worden, aber es hat länger, warum auch immer, gedauert. Hier ist es so, ein wahnsinniger Kampf mit dem Engelfürsten von Persien, also ein gefallener Engel, der dort passiert. Aber die Verzögerung heißt nicht, Gott hört nicht, sondern wir dürfen wissen, wenn wir Geliebte des Herrn sind, hört er unsere Gebete. Das ist ganz wichtig, gerade auch für Leute, die im Gebetskampf stehen, immer wieder wissen, zu sagen, deine Gebete werden gehört, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und hier wird dann gesagt, warum sie nicht gehört werden, Punkt 7. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der Ersten, und unter den Engelfürsten kam er zu Hilfe und ich überließ ihn den Kampf mit den Engelfürsten des Königreichs Persien. Also, da will dieser Engel kommen, aber da tritt ihm ein anderer Engel, ein gefallener Engel entgegen, der über Persien Engelfürst ist. Das wissen wir auch, dass die Gemeinden alle einzelne Engel haben, also in der Offenbarung, aber hier auch die Länder einzelne Engel und hier sogar ein gefallener Engel, wo Persien unter der Macht eines anderen Engelfürsten steht. Und wir wissen nur, dass es da ein Kampf stattfindet. Die haben miteinander widerstanden, die haben gekämpft. Und das ist so ein brutaler Kampf, dass schließlich der Erzengel Michael kommen muss. Der übernimmt den Kampf, dass dieser andere Engel zu Daniel kommen kann. Wir können das nur so nüchtern schildern, wie das hier ist. Aber wissen, dass es hier um Kämpfe geht. Übrigens etwas, was Paulus im Neuen Testament anspricht, wenn er Epheser 6 spricht, halt von der geistlichen Waffenrüstung, wisst, dass wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben. Das ist alles lächerlich, das ist alles Kindergeburtstag. Nicht, wenn sie kommen, die können uns töten, die können sonst was machen, die Kirchen abbrennen, kein Thema. Es geht um ganz andere Kämpfe. Ganz andere Kämpfe, die, und die sind nur mit eben dem Wort und mit dem Gebet zu bekämpfen. Die laufen nämlich in einer ganz anderen Welt ab. Da werden nämlich die Weichenstellungen gemacht. Nicht hier in dieser Welt, das müssen wir wieder wissen. Es sitzt nicht nur ein lebendiger Gott im Regiment, der alles steuert und regiert. Nein, es gibt auch eine Macht, die diese Dinge in dieser Welt macht. Und das, was wir äußerlich sehen, das sind nur die Auswirkungen halt, nicht zu sagen, nicht die Ursachen, die in einer ganz anderen Welt gemacht werden halt. Und das ist, wie gesagt, etwas, was hier passiert, wo wir so einen kleinen Blick reinbekommen in diese Welt halt, wo ganz andere Dinge eine Rolle spielen, als wir sie uns überhaupt vorstellen können, was wir auch nicht wissen können, das ist uns verborgen, aber hier kriegen wir so einen Blick in etwas ganz Besonderes hineingewährt, eben bei diesem Geschehen am Daniel, wo eben sein Leben 21 Tage von gequält ist halt, beziehungsweise erwarten muss, weil eben in der unsichtbaren Welt ganz etwas anderes passiert. Und auch da muss eine Sondermaßnahme stattfinden, dass der Erzengel Michael eben an ihn tritt. Das achte, der Erzengel oder der Engelfürst der Gemeinde Gottes, Michael. Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, einer der ersten, also sind da noch weitere, mindestens der Gabriel, aber so sagt es die Bibel, auch da können wir jetzt weiter drüber spekulieren, da gibt es Theorien, dass es sieben gibt und mehr gibt. Wir können nur sagen, wir kennen Michael, wir kennen Gabriel halt, aber der ist einer der ganz besonderen Engelfürsten halt und der kommt ihm zu Hilfe und der übernimmt dann den Kampf mit dem Engelfürst dort in Persien. Übrigens, er ist auch derjenige, der Offenbarung 12 gegen den Satan kämpft und den rausschmeißt aus dem Himmel, wenn er auf diese Welt kommt. Das ist der, der immer wieder in besonderer Weise kämpferisch dort eintritt, der das Volk Gottes beschützt. Daniel 12 sehen wir das, auch wenn er gegen die Reiche auftritt, gegen die Fürsten, also das ist der kämpferische Engel halt. Übersetzt heißt es, wer ist wie Gott? Auch hier immer wieder so der Rückbezug auf den lebendigen Gott. Also im Namen finden wir auch etwas von seiner Beziehung. Und er hat in der deutschen Geschichte große, große Bedeutung gehabt halt, also in der Kirchengeschichte. Ludwig der Fromme, 813, als es hier zur Missionierung geht und langsam vom Heidentum die Deutschen zum christlichen Glauben kommen, hat es damals einen großen heidnischen Feiertag gegeben, den Wohntanstag. Der hat zu Beginn des Herbstes gelegt und da hat Ludwig der Fromme gesagt, das feiern wir natürlich nicht mehr, wir feiern da den Tag Michael, genau, und der Michaelistag, der 29. September halt, früher ein ganz wichtiger Tag, da wurden früher Abrechnungen gemacht, da wurde ganz früher vieles durchdatiert, ist heute kaum eine, das sind vielleicht noch Leute, die die Losung lesen halt, nicht, dass sie sagen, oh, der Michaelistag war früher auch bis vor 100 Jahren in den meisten Gebieten Feiertag halt, dass die Leute da frei hatten, eben zur Erinnerung und wie gesagt, gilt auch als Schutzpatron der Deutschen, also da gebe ich nichts drauf, wenn dann traditionell, aber ich sage das mal nur, was dann daraus geworden ist, dass das für viele Leute sehr, sehr lange einfach ein Wissen war, wer war dieser Michael. Wenn dieser Festtag begangen wird, auch interessant, Sie wissen ja, es gibt diese liturgischen Farben in der lutherischen Kirche, auch in der katholischen Kirche, und da gibt es ja diese unterschiedlichen Dinge, rot, grün, violett halt, je nachdem, was das für eine Farbe hat. Michaelistag wird weiß eingehangen, das werden normalerweise nur die Christusfeste, aber das zeigt eben die Nähe dieses Engels zu Gott halt, dass man da, wie gesagt, sagt, okay, ähnlich wie Ostern, ähnlich wie Himmelfahrt halt, es ist ein Christusfest, das hängen wir weiß ein. Und wie gesagt, hier streitet das, also der ein Engel kommt nicht los, sondern kommt zum Schutz halt für den Daniel, wird der Michael gesandt, er kommt und übernimmt den Kampf, damit der andere Engel den Kampf dort weiterkämpfen kann und auch für den weiteren Kampf, der ansteht, hilft ihm nur der Erzengel Michael. Ein neuntes, das Gewinnen neuer Kraft durch Gottes Hilfe. Ich habe damit in der Andacht begonnen, aber auch hier in den Versen 16 bis 19 wird das thematisiert, dass eben der schwache Daniel, und das ist auch immer wieder wichtig, halt, die Männer Gottes sind immer wieder schwach, der große Elia, der große David, der große Mose haben immer wieder Schwächephasen gehabt, auch Daniel halt nicht, und dass sie immer wieder auf die Kraftzulagen durch Gottes Hilfe angewiesen sind. Da heißt es, mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Knecht reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte er mich abermals an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich und sprach, du fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Auch hier wieder dieses du Gott Geliebter halt. Du brauchst keine Angst haben, wenn du von Gott geliebt bist, dann brauchst du keine Angst zu haben. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt halt. Im Reden, auch das, also ganz tolles Bild, was hier ist, also dieses zu sagen, er redet mit ihm, indem er die Worte spürt, indem er die Bedeutung des Wortes annimmt und das auch glaubt, das steht zwar nicht so, aber das ist ja genau, dass er das runterschluckt. Da ermannte er, da wurde er wieder von einem atemlosen Greis zu einem Mann und da hat er neue Kraft gekriegt. ist er neu gestärkt worden halt. Nicht, das ist das Geheimnis des Gewinnens neuer Kraft durch Gottes Hilfe, dass man wirklich das Wort Gottes hört und das annimmt, dass man sich als Gottes Geliebter versteht, dass man sich nicht fürchtet und dass man getrost nach vorne blickt. Und damit auch zu schließen halt, das Getrostsein halt, das ist zweimal hier genannt, sei getrost, auch so ein wunderbarer Ruf des Engels halt, sei getrost, fürchte dich nicht halt, das ist etwas ganz Wunderbares. Wir als, und damit habe ich ja begonnen, auch mit den Gottgeliebten halt, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland bezeugen, dürfen wir wissen, dass Gott uns lieb hat. Und weil das so ist, dürfen wir getrost sein. Und damit möchte ich diese Bibelstunde schließen, nicht wissend, was momentan deine und eure Kraftlosigkeit ist, deine und eure Frage ist, wie es denn weitergeht, ob man das schafft, ob es denn reichen wird und wie sich die Zukunft darstellen wird. Das kann ich euch und Ihnen im Einzelnen nicht sagen, nicht euch hier, die ihr im Gemeindesaal seid und auch nicht denen, die zugeschaltet sind. Aber das, was ich euch sagen darf, ist, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann seid ihr von Gott Geliebte und dann dürft ihr getrost sein. Seid getrost, dieses Wort des Engels an Daniel möchte ich euch auch zurufen. Fürchtet euch nicht, ihr von Gott Geliebten, sondern seid getrost in eurer Situation. Amen. Machen wir einen Punkt und es ist genau 8:30. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns zugeschaltet sind über Internet und über das Telefon. Wünsche euch allen gottesreichen Segen in Jesus Christus. Und nächste Woche geht es weiter mit den wunderbaren Visionen des Daniels. Tschüss.